Also wir haben tatsächlich in vielen Gewerken eine sehr viel höhere Nachfrage, als wir die mit Menschen, sagen wir mal, sofort bedienen können. Ich würde auch sagen, die Stimmung im Handwerk ist bei weitem nicht so schlecht wie in der übrigen Wirtschaft. Ich glaube, dass insgesamt die Stimmung sowieso schlechter ist als die tatsächliche Lage. Also ganz vorne steht wirklich das Thema, das sehr groß ist, Bürokratieabbau. Ich will es mal so beschreiben, es muss wieder Vertrauen an die Betriebe gegeben werden.
Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier im neuen Videostudio der Rheinzeitung, aus dem ich Sie heute ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Lars Hennemann, ich bin Chefredakteur der Rheinzeitung und heute haben wir hier eine Premiere vor uns, nämlich den Auftakt zu RZ Insight Wirtschaft. RZ Insight kennen Sie schon, unseren Nachrichtenpodcast und wir werden ihn jetzt um eine weitere Facette erweitern, nämlich alles, was sich rund um Wirtschaft im weitesten Sinne rankt, RZ Insight Wirtschaft. Und aus dem Anlass haben wir uns heute einen ganz besonderen Gesprächspartner eingeladen, nämlich Ralf Hellrich, den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, der uns eine ganze Menge mitgebracht hat an Themen. Die Kammer ist nämlich 125 Jahre alt und so ein Jubiläum ist ja immer ein super Anlass, um alle möglichen Dinge mal miteinander zu besprechen. Lieber Ralf, herzlichen Dank, dass du heute Morgen bei uns bist und uns alles rund um das Jubiläum beantworten möchtest und natürlich auch, wo steht das Handwerk, was treibt euch um, wo möchtet ihr die nächsten mindestens 25 Jahre weiter noch hin?
Ja, lieber,
herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja. Ich habe zu danken, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Vielleicht kurz zur Erklärung, weil es immer noch ein bisschen ungewöhnlich ist, deswegen lösen wir das gleich auf. Wir duzen uns auch im echten Leben, deswegen machen wir das auch hier. Alles andere wäre ja albern. Also, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Und kommen wir jetzt wirklich auch nochmal zum Anlass 125 Jahre Handwerkskammer. Machen wir erstmal im Schnelldurchlauf. Was habt ihr alles schon getan dieses Jahr und was habt ihr noch vor?
Also das Erste war, dass wir angefangen haben mit dem Neujahrsempfang, den wir so in einem besonderen Stil gestaltet haben. Heute mal ein anderes oder dieses Jahr immer ein anderes Format im Neujahrsempfang. Mehr Gäste und vor allem eine andere, sagen wir mal, Atmosphäre zu schaffen. Und wir wollten auch bei diesem Neujahrsempfang wieder zeigen, was wir da tun in unserem Zentrum für Ernährung und Gesundheit. Und deswegen haben wir mit besonderen Kuchen, mit besonderer Ernährung sozusagen da auch aufgewartet. Das war der Start in diesem Jahr. Dann haben wir gesagt, Karneval hat eine besondere Tradition, auch im Koblenzer Raum. Also da kann auch die Handwerkskammer dieses Jahr mal zeigen, dass sie 125 Jahre schon da ist. Und deswegen haben wir beim Karnevals, beim Rosenmontagsumzug in Koblenz mitgemacht und haben dazu auch einen Wagen geschmückt und jede Menge Artikel sozusagen auch, die ans Handwerk erinnern, an die Menschen verteilt. Und jetzt kommt also der Höhepunkt eigentlich des Jahres, das ist die Gala mit unseren Gästen aus Politik und Handwerk, also verdiente Handwerker, Leute, die für unsere Handwerkskammer im Ehrenamt stehen und viel für uns leisten. Also eigentlich der Kern unserer Selbstverwaltung, die sind damit eingeladen. Und was wir noch vorhaben, ist dann das Oktoberfest. Da geht auch viel für die Mitarbeiter sozusagen mit rein. Wir haben ja zusammen etwa 330 Mitarbeiter, die für das Handwerk in der Region wirken. Und da müssen wir uns auch ein bisschen bedanken, machen wir auch gerne. Und dann kommt noch schlussendlich die Nacht der Technik in einem besonderen Ausmaße dieses Jahr am 7. November. Und da werden wir wieder sicherlich 10.000 Besucher in der August-Horst-Straße im Handwerk-Campus begrüßen dürfen.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen den Jahresverlauf von dir gehört. Wichtigste Frage, auch aus eigenem Interesse, den Christstollen, den ihr macht. Den willst du aber auch wieder geben,
oder? Den gibt es auch wieder, ja. Wir machen Christstollen. Wir haben auch tatsächlich immer mal wieder den ganzen Kuchen, den wir backen, zusammen mit den Franzosen gebacken. Das weiß ich nicht, wird dieses Jahr nicht ganz klappen. Also wir haben ja ein Haus Rheinland-Pfalz in Dijon und in der Zusammenarbeit mit diesem Haus Rheinland-Pfalz und im Austausch mit Lehrlingen haben wir da auch schon gemeinsam Kuchen gebacken in Dijon. Nur dieses Jahr klappt das nicht, weil wir von den Prüfungszeiten in Frankreich da ein bisschen kollidieren mit dem Festtag, der das Haus Rheinland-Pfalz dort veranstaltet. Und das werden wir sicherlich nächstes Jahr wieder auf die Reihe kriegen, dass wir dort auch ein Stück weit ja deutschen Kuchen nach Frankreich exportieren. Der ist nämlich dort auch ein Renner.
Das kann ich mir lieber vorstellen. Wechseln wir von den vermeintlich oder tatsächlich leichten Themen rund um das Handwerk mal halb schon in den Ernst und bleiben noch halb im Humor. Beim Empfang, ich war ja auch da und bei anderen Gelegenheiten sieht man immer sehr viele Menschen, die man auch kennt oder dann kennenlernt, Handwerker aus allen Branchen. Nur wenn man selbst einen Handwerker braucht, dann kommt nie einer. Sag mir mal, warum das liegt. Ja.
Also wir haben tatsächlich in vielen Gewerken eine sehr viel höhere Nachfrage, als wir die mit Menschen, sagen wir mal, sofort bedienen können. Also das Handwerk ist in einer hohen Leistungsfähigkeit, aber natürlich auch in einer hohen Anspannung. Derzeit ist der Markt sozusagen an Fachkräften immer noch unterversorgt und nicht nur Fachkräfte, müssen wir sagen, mittlerweile auch Arbeitskräfte, also Menschen, die Lust haben, etwas zu tun, aber vielleicht noch nicht perfekt in der Fachlichkeit sind. Auch diese Menschen fehlen uns im Handwerk. Es ist einfach eine demografische Entwicklung in Deutschland, die dafür sorgt, dass zu wenig Menschen für das Handwerk bereitstehen. Also ich erinnere mich als Babyboomer in den 80er Jahren, da haben wir um Lehrstellen sozusagen gerungen. Und das war auch nicht erquicklich. Das hat einen Dreh gegeben Ende der 2010er Jahre. Und seitdem haben wir einfach zu viel Lehrstellenangebot und zu wenig junge Menschen, die eine Lehre im Handwerk machen wollen. Aber das Hauptproblem ist sicherlich auch, dass zu viele junge Menschen sich in bestimmte Vorstellungen einer beruflichen Karriere hineinversteifen, ohne sich die Gesamtheit des beruflichen Angebots anschauen wollen.
Das Thema Nachwuchsgewinnung und auch Vorstellungen von Ausbildung und Weiterbildung möchte man noch vertiefen, will aber noch einen Moment bei dieser besonderen Situation bleiben, die du gerade beschrieben hast. Du hast gesagt, ihr seid besonders gefordert, da ist auch eine hohe Anspannung und eine hohe Arbeitsdichte. Hat sich auch auf der Kundenseite was verändert? Sind die Menschen Auftraggeber, egal ob das jetzt Privathaushalte oder auch Unternehmen sind, sind die anspruchsvoller geworden? Hat sich da was verändert?
Ja, die Technologie vor allem ist anspruchsvoller geworden und die Technologie wird ja auch genutzt. Also wenn wir jetzt an Smart Home beispielsweise denken, also Häuser, die sozusagen in vielen Fällen automatisiert sind, die Jalousien, die automatisch sich nach unten senken, die bei Sonnenstand sich nach unten, sowas ist heute, sagen wir mal, in, also es wird genutzt und es macht auch Sinn, das ist auch ein energetisches Thema, Häuser so zu gestalten, dass sie eben energetisch sehr wirksam sind und dazu braucht es viel Technologie und es ist natürlich auch mit höheren Kosten verbunden. Also wenn wir früher, sagen wir mal, den Rohbau mit 60% eines Bauvolumens belastet gesehen haben, dann ist das heute der Rohbau nur noch mit 40% und der Rest ist im Prinzip Ausbaugewerke und es sagt schon etwas über die Preise, die am Bau passiert sind, also was an Anforderungen für den Bau existiert und es ist nicht mehr einfach zu bauen, es ist eben ein komplexes Thema und auch die Ausstattung von Gebäuden, die Sinn macht. Also wenn wir heute ein Haus bauen, dann denken wir natürlich gleich an die Energieversorgung mit und wir denken eben an Niedrigenergiehäuser, Nullenergiehäuser. Aber sowas braucht einen Grundstamm an Technologie und da braucht es Handwerk für diese Technologien. Also das hilft auch nicht, dass wir irgendwann mal künstliche Intelligenz, sagen wir mal, als Unterstützung haben. Das Handwerk wird auch da nach wie vor gefordert sein.
Du bist gerade schon bei dem Bereich der Energietechnik, Energiewende, Gebäude angekommen. Da gibt es ja auch viele Schlagworte. Ja, ein paar habe ich gerade selber nochmal genannt. Oder auch kommunale Wärmeplanung und sowas. Alles völlig klar, das kriegen wir ohne Handwerk auch nicht hin. Jagt euch das ein Schrecken so heimlich über den Rücken? Oh Gott, wie sollen wir das bloß hinkriegen? Oder freut ihr euch, hurra, wir werden uns vor Aufträgen kommen können?
Ja, tatsächlich ist es so. Wir haben jetzt einen neuen Werbeslogan sozusagen dieses Jahr, der das gut ausdrückt, der sagt, wir können alles, was kommt. Und ich glaube, das drückt ein bisschen die Stimmung auch aus, die im Handwerk ist. Also
Mensch, das ist tatsächlich so. Das ist nicht eine Behauptung.
Es drückt schon die Stimmung aus. Also ich würde auch sagen, die Stimmung im Handwerk ist bei weitem nicht so schlecht wie in der übrigen Wirtschaft. Ich glaube, dass insgesamt die Stimmung sowieso schlechter ist als die tatsächliche Lage. Das ist auch ein Thema, sagen wir mal, des sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Also wir haben nun 3 Jahre kein Wachstum in Deutschland. Das ist ein Problem. Aber sicherlich ist das Problem nicht so groß, wie es gemacht wird über eine schlechte Stimmung. Also man könnte sicherlich mit einer besseren Stimmung auch mehr erreichen und mehr Mut anpacken. Und wir waren gestern bei der Bauwirtschaft, also es gab gestern den Tag der Bauwirtschaft, die auch also von einer Aufbruchstimmung erfasst ist, die natürlich jetzt auch wartet auf die großen Pakete, die alles in der Infrastruktur und in allen Maßnahmen des Wohnungsbaus ja hoffen lassen, dass das was passiert. Aber da glaube ich, ist die Stimmung so, dass man jetzt sagt, es könnte wieder in Aufbruch münden.
Du hast eben schon beispielsweise nach Frankreich geblickt, Dijon. Du kommst ohnehin auch viel herum, hast also auch internationale Vergleichsmaßstäbe. Wo steht denn unser deutsches Handwerk? Was macht es so besonders?
Besonders macht es, dass es eine Qualifikation braucht, um Handwerk sozusagen ausüben zu können. Also in 51 Handwerken ist es ja so, dass man die nicht ausüben kann ohne einen entsprechenden Qualifikationsnachweis. Großer Befähigungsnachweis, Meisterbrief oder eben eine andere Qualifikation, die dann erforderlich ist, wenn ich einen Betrieb sozusagen als Handwerk eröffnen möchte. Und das führt wiederum dazu, dass wir eine Qualifikationsvoraussetzung haben, die eben Grundsätzliches ermöglicht, wie eben die duale Ausbildung. Das haben wir in anderen Ländern so nicht in dem Umfang. Und wir haben einen Geist bei den Menschen in den Handwerksbetrieben, auch diese Ausbildung, diese duale Ausbildung anzunehmen, also diese Herausforderung anzunehmen, junge Menschen zu qualifizieren. Es ist immer noch so, dass es vielen Betriebsinhabern und Meistern eben Freude macht, junge Menschen zu qualifizieren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir im Ausland merken, dass man gar nicht verstehen kann, ja, man bildet jetzt jemanden aus, der bekommt während seiner Ausbildung auch noch ein durchaus ordentliches Salär. Und ja, dann kann der nach 3 oder 3,5 Jahren einfach sagen, naja, so gut, Chef, war schön hier, ich bin jetzt gut ausgebildet, ich gehe jetzt auf den freien Markt, ich mache jetzt was anderes. Also das ist eine Systematik, die in anderen Ländern unheimlich schwer zu erklären ist. Also wir sind ja mit einigen Projekten auch in Afrika, wo wir sagen müssen, es wäre ein sehr großer Segen, wenn ein Modell zur Qualifikation von jungen Menschen da wäre, dann wären die wirtschaftlichen Herausforderungen also auch in Subsahara-Staaten ganz anders zu meistern. Aber dort hängt es tatsächlich daran, dass man sehr viel erklären muss, Betrieben, dass es sich lohnt, junge Menschen auszubilden und für eigentlich alle Berufe oder alle Betriebe sozusagen bereit macht und eben nicht auf den eigenen Betrieb sozusagen trainiert und nur auf die eigene, auf das eigene Umfeld, sondern eine Unabhängigkeit schafft bei den Menschen, die dazu führt, dass sie befähigt sind, in ganz Deutschland oder in der ganzen Welt zu arbeiten. Also ein Zimmerer ist immer ein Zimmerer, egal ob in Flensburg oder in Garmisch-Partenkirchen, der kann, was erforderlich ist im Zimmererhandwerk. Und das ist das Tolle in Deutschland und das ist also auch ziemlich einmalig in der Welt, dass man nicht qualifiziert für den Fertighausbau beispielsweise oder für eine bestimmte Marke an Fertighäusern oder für eine bestimmte Marke an Fahrzeugen, sondern dass man es eben breit macht, dass man sagt, der ist qualifiziert, um überall zu arbeiten. Das ist das, was Handwerk ausmacht und was gerade in Deutschland ausmacht. Aber es ist auch ein erklärungsbedürftiges Modell, das nicht jedem sofort eingängig ist.
Das klingt aber sehr einleuchtend. Anlass, dass wir uns heute hier unterhalten, ist ja das Jubiläum der Kammer. War das, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass ich weiß, was ich bekomme, wenn jemand Meister, in welchem Gewerk auch immer, an der Tür oder an der Wand hängen hat, war das einer der Gründe, sich vor 125 Jahren auch hier in Koblenz zu einer Kammer zusammenzuschließen? Oder was waren so die Hauptgründe?
Also die Hauptgründe waren, dass nach den Zeiten Mittelalter, Stände und so weiter ja die preußische Zeit kam und dort im Prinzip eine völlige Gewerbefreiheit herrschte. Also es waren Umbruchzeiten im 19. Jahrhundert. Einerseits die Industrialisierung, die Produkte auf eine andere Weise hat herstellen lassen und auf der einen Seite eben Handwerk, das immer stärker erodiert ist. Es gab immer weniger Betriebe im 19. Jahrhundert, bis es dann zu einer Entwicklung kam, ja, die letztlich auch dieses Siegel Made in Germany provoziert hat. Also Made in Germany war zu diesem Zeitpunkt im 19. Jahrhundert die Kennzeichnung für Schundware tatsächlich. Und man hat also Made in England als Qualitätssiegel herausgestellt und Made in Germany war dann eben klar Pfusch und Schund. Diese Thematik hat dazu geführt, dass immer weniger Betriebe wussten, was sie tun und man konnte eigentlich nicht mehr sich darauf verlassen, dass bestimmte Qualifikationen da waren. Wenn ich ein Haus gebaut habe und eine Haustür haben wollte, dann konnte es sein, dass der das geschafft hat, die richtig einzubauen. Aber es konnte eben auch sein, dass es nicht so war. Und diese Qualifikationsherausforderung und wirtschaftliche Schwäche, die ja dadurch entstanden ist, war dann durch die damalige Regierung eben umgekehrt worden. Und man hat eine beschränkte Gewerbefreiheit eingeführt. Und eben auch die Kammern dann als, sagen wir mal, ordnendes Organ für das Handwerk in Deutschland eingeführt. 53 Handwerkskammern sind jetzt noch in Deutschland vorhanden. Zu dem Zeitpunkt waren es über 80. Also die Kleinteiligkeit hat sich etwas reduziert. Wir sind jetzt in einer, sagen wir mal, Stärke bei den Handwerkskammern in ganz Deutschland, die dazu führen kann, eine Organisation des Handwerks auch im Hinblick auf die Ausbildung perfekt auszuführen.
Was hat sich denn seither, 125 Jahre, bewegte Zeiten, da seid ihr auch schon verschiedentlich drauf eingegangen in der Rückschau auf eure Geschichte und werde das auch über das ganze Jahr hinaus weiter tun. Wenn wir jetzt in die Gegenwart springen, du hast eben schon gesagt, 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was sind denn heute, Achtung, Großbestellung, aber wir versuchen es mal, was sind denn heute so in 1,30 erzählt die Hauptschwerpunkte der heutigen Tätigkeiten und was macht eigentlich so ein Hauptgeschäftsführer?
Also Hauptgeschäftsführer führt die Verwaltung einer Handwerkskammer und kümmert sich darum, dass der Laden sozusagen läuft, dass alle wissen, was sie tun und dass die richtigen Leute rekrutiert werden letztlich und organisiert sozusagen verantwortlich das Kammerwesen in unserem Gebiet. Wir haben einiges an Bildungsstätten und unsere größte Herausforderung ist eben auch, diese Bildungsstätten so ajour zu halten, dass Menschen qualifiziert ausgebildet werden können. Also sie werden ja ausgebildet in den Betrieben. Also die praktische Seite ist eben der Betrieb. Die theoretische Seite ist die Berufsschule. Und es kommt additiv ein dritter Lernort dazu. Das ist bei der Handwerkskammer in den Bildungsstätten, weil es bestimmte Spezialitäten gibt. Ich sag mal beispielsweise bei den Tischlern hat nicht jeder Tischlerbetrieb eine CNC-Fräse oder CNC-Maschinen. Und da bekommen die Lehrlinge dann eben bei uns diese Kenntnisse vermittelt. Unsere Aufgabe ist damit auch ein Stück weit Technologie, die es am Markt schon gibt, jungen Menschen mitzugeben und sie auch mit in die Betriebe sozusagen nach Hause zu bringen, sodass also ein Lehrling im besten Fall auch seinem Meister neu erklären kann, was es auf dem Markt gibt und welche Arbeitserleichterungen oder welche Verbesserungen in Qualität dadurch möglich sind. Also dieses Ajourhalten der Technologie ist für uns ein ganz besonderer, besonders wichtiger Aspekt. Und da gibt es auch Herausforderungen, die wir jetzt sicherlich auf der Bundesebene als erkannt ansehen können, weil wir in Deutschland etwa 500 dieser Bildungsstätten haben. Und dazu braucht es Modernisierungsmaßnahmen, die estimiert werden derzeit auf etwa 3 Milliarden. Und das geht natürlich nicht an einem Tag und es wird auch dauern, bis diese, sagen wir mal, Baumaßnahmen und Technologieveränderungen tatsächlich greifen. Aber wir müssen das angehen, weil die Bildungsstätten eben in den 70er, 80er Jahren gebaut worden sind und dementsprechend jetzt viele Modernisierungsmaßnahmen anstehen. Das ist auch bei uns so der Fall. Also wir haben da, und das ist eine der Aufgaben des Hauptgeschäftsführers, zu organisieren, dass also jeweils ein Bauzentrum mit 40 Millionen und ein Technologie, also ein Metallzentrum mit 40 Millionen modernisiert werden können. Wir haben die Herausforderung, dass wir unsere Verwaltung insgesamt modernisieren müssen. Also Digitalisierung in der Handwerkskammer ist eine große Herausforderung, also ähnlich wie bei allen Verwaltungen. Und das muss im Prinzip sukzessive umgesetzt werden. Und wir stehen vor der Herausforderung, dass wir einen Umzug planen mit unserer Verwaltung, die eben dann in ein moderneres Gebäude mit den entsprechenden Infrastruktur ziehen kann und verkürzte Wege. Also wir ziehen dorthin, wo jetzt auch unser Hauptstandort ist, im Prinzip der Bildung. Und dort soll eben, sagen wir mal, der Standort durch die Verknappung, sagen wir mal, der Wege, die, also hier führen nicht mehr so viele Wege aus dann. Und da kann man eben auch besser zeigen, was Handwerk so heute macht. Also wenn jemand die Hauptverwaltung besucht, dann ist auch gleich sozusagen die Bildung nebendran. Und das ist eben auch eine der Herausforderungen, jungen Menschen oder auch älteren Menschen Qualifikationen zu vermitteln, die dazu führen, dass sie beschäftigungsfähig arbeiten können.
Für diejenigen, die in Koblenz nicht so ortskundig sind, verrat uns nochmal, Umzug von wo nach wo?
Also wir sind derzeit in der Innenstadt, also Handwerk in der Innenstadt hat natürlich den Charme, dass die Menschen auch die Handwerkskammer sehen. Aber es ist eben ein Gebäude, das jetzt etwa 100 Jahre alt ist und nicht mehr den modernen Anforderungen entspricht, sowohl in energetischer Hinsicht wie auch in technologischer Hinsicht. Also alle Versorgungswege, alle die Infrastruktur ist nicht mehr so vorhanden, wie wir das gehabt haben oder wie man das bräuchte. Deswegen dann raus zum Campus Handwerk. Also das ist in der August in dem Industriegebiet. Das bringt den einen oder anderen dazu zu sagen, ist doch schade um dieses wunderbare Gebäude in der Innenstadt am Friedrich-Ebert-Ring. Aber es ist eben ein Zeichen, auch Handwerksbetriebe sollen uns gut anfahren können. Sie kommen ja auch nicht mit kleinen Autos in der Regel, sondern sie haben oft auch Lieferfahrzeuge dabei und die finden dann eben Platz im Industriegebiet.
Ja, da ist an der August-Heuss-Straße mit Sicherheit mehr Platz.
Da ist mehr Platz.
Wo sind ansonsten eure Bildungsstätten oder die Werkstätten, von denen ihr gesprochen hast? Sind die auch alle hier in Koblenz? Oder
Sie verteilen? Wir wollen auch in den Regionen sein. Also das geht von Birkenfeld los mit Herstein. Da haben wir ein Zentrum für Baukultur. Also Denkmalpflege und Denkmalschutz wird dort auch vermittelt, auch an Menschen, die sich weiterqualifizieren wollen. Meister, die eben im Bereich Denkmalschutz aktiv werden wollen, die werden dort mitqualifiziert. In Bad Kreuznach gibt es eine größere Bildungsstätte auch. Da machen wir Metall, Elektro, die dort unterrichtet werden. Also tatsächlich Werkstätten auch. Dann haben wir in Rheinbrohl, muss ein bisschen kreuz und quer gehen, in Rheinbrohl nochmal was. Also neben Koblenz dann ein Standort, der auch viele Werkstätten beinhaltet. Dort arbeiten wir sogar mit einer Schule zusammen, also wo Schüler sozusagen auch dann tatsächlich Zugang zur Bildung, zur praktischen Berufsausbildung haben. Dann Kochel gibt es einen Standort, die Moselakademie in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben wir einen Standort, der also für die Teile 3 und 4 der Meisterprüfung, also theoretischen Teile der Meisterprüfung zur Verfügung stehen. Und in Wissen schlussendlich auch noch ein Standort in Altenkirch, also im Landkreis Altenkirchen. Und diese Standorte wollen wir auch auf jeden Fall halten. Sie sind ausgelastet. Wir haben jede Menge Prüfungen. Also wir müssen vorstellen, wir haben etwa 8.000 Lehrlinge insgesamt. Also und da wird jedes Jahr werden 2.000, 3.000 Prüfungen stattfinden. Und die müssen ja irgendwo auch stattfinden. Deswegen sind diese Bildungsstätten auch sehr sinnvoll, dann auch zu halten.
Wir treffen uns hier heute in einer durchaus denkwürdigen Woche. Paar Tage nach der im zweiten Anlauf dann geglückten Kanzlerwahl und die Erwartungen waren ja schon vor den Ereignissen im Bundestag hoch, sind es jetzt weiterhin, wo jetzt auch tatsächlich alles auch offiziell gewählt ist, was zu wählen ist und die neue Regierung kann loslegen. Was sind denn deine oder was sind die Erwartungen der Handwerkskammer Koblenz, der Handwerkerschaft, an die neue Regierung? Was sind so die wichtigsten Punkte, wo ihr sagt, da müssen wir jetzt aber wirklich mal weiterkommen?
Also ganz vorne steht wirklich das Thema, das sehr groß ist, Bürokratieabbau. Ich will es mal so beschreiben, es muss wieder Vertrauen an die Betriebe gegeben werden. Bürokratie ist ein Mittel, um Vertrauen zu ersetzen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir wieder mehr Vertrauen in die Betriebe geben, mehr Vertrauen dafür, dass sie ihre Arbeitnehmer gut behandeln. Und damit vielleicht nicht mehr jedes Arbeitnehmerschutzrecht, wie wir es derzeit etabliert haben, aufrechterhalten müssen. Es wird als eine Gängelung empfunden, dass die Betriebe eben alles sozusagen dokumentieren müssen, was sie tun. Und das macht den Betrieben keine Lust mehr auf Selbstständigkeit und keine Lust mehr auf Unternehmertum. Also wir haben schon Themen in der Nachfolgebesetzung von Betrieben. Also wie kann ich einen Betrieb beim Erreichen der Altersgrenze des Inhabers übergeben? Das ist ein großes Thema für uns. Und da stellt sich heraus, dass viele junge Menschen, die auch den Meisterbrief machen und damit die Qualifikation hätten, letztlich sagen, oh, das ist so komplex geworden, was ich da alles dokumentieren muss. Da gehe ich lieber in ein Angestelltenverhältnis und ziehe mich da nicht in den Vordergrund eines Unternehmens. Und das ist ein bisschen schade. Also die Handwerker, die ich kenne, die machen ihre Arbeit gerne, aber sie haben halt diese Last sozusagen der Dokumentationspflichten auf der anderen Seite, die wirklich zum Teil deutlich unsinnig sind. Und es ist ja nicht so, dass das jetzt endet oder dass wir auch mit dem Paket, das Rheinland-Pfalz verabschiedet hat, sagen können, ja Gott, es ist erkannt. Im Gegenteil, es passieren immer noch Dinge, die wir nicht nachvollziehen können oder wo wir sagen, da hätte es doch massive Erleichterungen geben können. Ich nehme mal jetzt die kleine Bauvorlageberechtigung. In Deutschland ist es eben so, dass man immer Architekten gebraucht hat oder in Rheinland-Pfalz, um eine Bauvorlage machen zu können. Es gibt aber viele Arbeiten, die am Haus stattfinden, wo man vielleicht gar keinen Architekten oder Ingenieur findet, um diese Bauvorlage rechtzeitig sozusagen zu fertigen. Meister können sowas auch.
Kannst du da mal ein Beispiel bringen?
Naja, ein Handwerksmeister möchte eine Gaube auf einem Dach etablieren. Also,
Was man so nachträglich ansetzt.
Nachträglich eine Gaube dranbringen. Und mein Präsident ist nun Dachdeckermeister und sagt, ich weiß, wie das geht, ich kann das und ich bin auch bereit, mich vielleicht nochmal schulen zu lassen in dem einen oder anderen statischen Teil. Aber ich kann es grundsätzlich. Und ich finde keinen Architekten, der mir diese Gaube jetzt in die Bauvorlage bringt. Und jetzt steht mein Gerüst schon 8 Wochen, 10 Wochen und ich kriege da niemanden. Also hätte ich das doch selber machen können. Aber die Landesregierung war der Meinung, dass er das nicht kann. Dass es vielleicht einen Zimmerer gibt, dem man besonders hohe Auflagen macht in der Qualifikation. Und dann darf er das. In anderen Bundesländern geht das schneller. Und das ist eben so der Maßstab, den ich da jetzt nicht so richtig als den Willen, tatsächlich bürokratische Hemmnisse abzubauen, erkennen kann. Das, was da gerade bei der kleinen Bauvorlage berechtigt ist, war ein halbherziger Versuch, etwas hilflos. Und man ist deutlich unter dem geblieben, was man in anderen Bundesländern tut. Das ist ein Punkt von vielen. Momentan diskutieren wir gerade, ist nicht so das Hauptthema des Handwerks, diskutieren wir gerade, ob diese Automatenkioske auch sich an die Ladenschlusszeiten gewöhnen müssen. Ich meine, könnte ja sein, dass der Automat rot gefärbt dann Gewerkschaftsmitglied ist, ne? Dass der dann sonntags frei haben muss. Also das sind Dinge, die tun echt weh, muss ich wirklich sagen. Also dass man dann sagt, es sind eben kurzfristige Einkäufe, die da möglich sind. Der Fleischer, der seinen Fleischautomaten vor die Tür stellt, und den darf er jetzt dann sonntags nicht mehr öffnen. Also irgendwie nicht so ganz verständlich.
Was ist denn dann, bleiben wir noch einen Moment bei der Bürokratie. Also auch wenn ich dir zuhöre, hat das ja zwei Facetten. Das eine ist der Wust der Vorschriften an sich. Man hat irgendwie so das Gefühl, es werden immer mehr Vorschriften. Und es gibt jede Menge Verwaltungsebenen, die jede für sich, ob das eine Kommune ist, ob das eine Kreisverwaltung ist, ein Bundesland oder wer auch immer eifrig bemüht ist, neue Vorschriften zu ersinnen. Und das zweite ist ja die Anwendung. Also die es gibt, die werden auch mal mindestens 300%ig angewendet. Was ist denn schlimmer?
Also ich glaube, dass tatsächlich die 300%ige Anwendung, also das Fehlen eines Mutes, bestimmte Entscheidungen zu treffen, ein großes Problem sind. Dazu kommt natürlich, oder es führt dazu, es führte diese Haltung dazu, weil man eben jeden kleinen Fehler sozusagen skandalisiert, auch aus der Verwaltung. Man muss auch als Bürger vielleicht das eine oder andere Mal akzeptieren an Fehlern, die passieren können. Ich glaube, da haben wir keine gute Fehlerkultur, eben bei Behörden. Also Ahrtal ist sicherlich ein sehr großes Beispiel. Da gibt es viele kleine Beispiele, die Fehler sozusagen skandalisiert haben in hohem Ausmaß. Aber ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es auch etwas geben muss, dass Menschen mal Fehler machen können und gerade auch in Behörden Fehler machen können und auch mal fünfe gerade sein lassen können. Das ist eben dann das, was uns derzeit fehlt. Ansonsten kommen sehr viele Vorschriften. Ja, ich weiß, es wird immer gesagt, die kommen von der Europäischen Union. Aber die Europäische Union, da sind wir ja eines der wichtigsten Mitglieder. Also von daher können wir uns da auch nicht exkulpieren. Politisch ist es so, dass wir dann aber noch, leider Gottes, noch immer einen draufsetzen auf das, was von Brüssel kommt. Ob es jetzt die Datenschutzgrundverordnung ist oder ob das die Entwaldungsrichtlinie ist oder so irgendwas. Da befürchten wir immer, dass noch was vom Land draufgesetzt wird oder vom Bund. Also dieses sogenannte Goldplating. Und das muss definitiv auf.
Man sieht es ja jetzt beim Klimaschutzgesetz. Also da will Rheinland-Pfalz ja auch mal schneller sein als der Bund, der seinerseits wiederum schneller sein möchte als der Rest der Union.
Es gibt ja, es gibt ja dieses rheinland-pfälzische Klima. Ne? Also CO2 in Rheinland-Pfalz zu reduzieren ist ja ganz wichtig, weil das ist natürlich ein Maßstab für die Welt. Ne?
Ja, das ist auch wichtig. Aber ob der Hesse dann
Nein,
auf der anderen Seite des Rheins 5 Jahre länger brauchen darf. Das versteht ja kein Mensch.
Nein, nein, das Grundproblem ist ja, dass wir, sagen wir mal, Energiewende und Klimaschutz sozusagen so denken müssen, dass andere Länder, wir produzieren 3% des CO2-Ausstoßes, dass andere Länder sagen, die Deutschen haben eine gute Idee gehabt und es ist wirtschaftlich verträglich, wie die es machen. Dann machen wir das eben auch. Und was wir gemacht haben, war eben eine ideologische Haltung einzunehmen, auf Teufel komm raus, CO2 zu sparen oder irgendetwas vermeintlich Gutes zu tun, ohne zu denken, was es für Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Grundlagen unseres Landes hat. Und das ist natürlich fatal, weil dann erodiert im Prinzip der Wille von jedem, also Ausland und vom Inland, überhaupt sich darum zu kümmern. Und das ist sehr, sehr schade, weil wir gute Ideen haben, das umzusetzen. Es muss nur eben mit unserem, ja, wir müssen darüber reden, wie das funktionieren kann. Und das hat man in der letzten Bundesregierung tatsächlich nicht mehr getan. Also gerade der Staat der Ampelkoalition war in der Hinsicht Klimaschutz sehr verfehlt. Das war sehr viel Ideologie drin. Und wir haben uns, was den Dachverband unserer Handwerkskammern angeht, den ZDH, da doch sehr geärgert, dass man eben noch 3 Tage Zeit hat, um nur zu einem Klimaschutzgesetz beziehungsweise das sogenannte Heizungsgesetz Stellung zu nehmen. Das war unmöglich, weil wir ja wissen, wie es umzusetzen ist und welche Ausbildungen und welche Qualifikationen erforderlich sind, um in der Menge eben die Umsetzung zu begleiten. Und ja, man hat auf uns nicht mehr gehört.
Jetzt heißt es, zumindest in Berlin, neues Spiel, neues Glück. Schauen wir nochmal auch angesichts des Umstandes, dass wir in einem dritten Wirtschaftsjahr sind, wo es mal vorsichtig formuliert allenfalls seitwärts geht, statistisch Stagnation. Trotzdem kann es ja sein, du hast das vorhin schon anklingen lassen, dass es auch in euren verschiedenen Branchen, die sich unter dem Dach der Handwerkskammer versammeln, vielleicht auch unterschiedlich sein mag. Also gibt es da so Felder, wo du sagst, klar, also wir kümmern uns um alle gut und haben die alle im Blick und wollen die alle im Blick behalten, weil manchen wir sagen, okay, die kommen eigentlich im Moment ganz gut durch den Tag oder haben zumindest die Chancen dafür. Und bei anderen muss man mal gucken, wie wir da, also der Bäcker, also man, Bäcker, Metzger, also überall, man liest ja auch, der Bäcker macht zu, der Metzger, dem gehen die Kunden aus oder der kriegt das mit der Bürokratie nicht mehr hin. Also die Bäcker und Metzger mögen uns das jetzt verzeihen. Ich will die hier nicht schlecht reden, aber du weißt, wohin die Frage zielt.
Ja, es gibt Gewerke, also gerade jetzt mal die Lebensmittelhandwerke, wo wir uns tatsächlich große Sorgen machen um die Nachwuchsqualifikation. Also gibt es wenig Nachwuchs, weil die Berufe nicht im Trend liegen. Ne? Also Bäcker hat eben dieses Manko der frühen Aufstehzeiten, der nicht mehr Teilnahme an sozialen Kontakten mit Freunden und so weiter. Tatsächlich wird die Möglichkeiten, die es in diesem Beruf auch gibt, derzeit völlig unterschätzt. Also man kann tatsächlich, sagen wir mal, ein erfülltes Leben führen. Man kann Bäckereien auch finden, die andere Arbeitsmodelle haben, andere Arbeitszeiten haben. Also da gibt es doch vielfach Möglichkeiten. Tatsache ist aber auch, dass wir eine, sagen wir mal, Vergrößerung der Betriebe, eine starke Vergrößerung von Betrieben im Bäckerhandwerk haben. Das sind immer noch Handwerksbetriebe. Also die großen Filialisten sind auch Handwerksbetriebe, backen also schon noch nach handwerklichem Muster. Aber es sind natürlich stark automatisiert. Und die Qualität dieser Produkte ist auch sehr gut und lässt sich also auch höher einstufen als jetzt die typische TK-Ware in den Supermärkten. Also da würde ich sagen, ist schon noch eine deutliche Differenzierung. Also ich glaube, dass es eine Polarisierung geben wird von Betrieben im Bäckerhandwerk, die stärker, sagen wir mal, Größenvorteile nutzen wird. Es wird nicht mehr sehr viele backende Betriebe geben auf dem Land. Also das ist sicherlich schade, weil die Unterschiedlichkeit der Produkte und die Menge der Auswahl, die man dann bei unterschiedlichen Bäckern, bei unterschiedlichen Öfen, bei unterschiedlichen Produktinhalten hat, die ist nicht mehr da. Das ist wirklich sehr schade. Aber zu jedem Trend gibt es oft einen Gegentrend. Also es gibt dann auch wieder junge Menschen, die den einen oder anderen Bäcker übernehmen und sagen, sie machen was ganz Besonderes, die dann wieder unheimlichen Zulauf haben. Da gibt es auch Beispiele. Aber grundsätzlich müssen wir uns schon daran gewöhnen, dass es eben Filialisten sein werden. Also die Versorgung auf dem Land sehe ich nicht gefährdet, aber es gibt eben sehr viel mehr Filialisten. Im Fleischerhandwerk ist es ähnlich. Also da fängt man an, also von Großbetrieben her, tatsächlich auch Menschen aus anderen Ländern heranzuführen. Also wir haben jetzt Kurse, die in unserem überbetrieblichen Zentrum da stattfinden, die also nur mit, sagen wir mal, Menschen fremder Herkunft gefahren werden, die auch, sagen wir mal, diese Berufe dann in einer anderen Wertschätzung estimieren wie jetzt unsere eigenen jungen Menschen. Also vielleicht ist das eine Lösung, dass man sagt, tatsächlich Menschen anderer Herkunftsländer auf diesen Pfad zu führen, in die duale Ausbildung bei uns zu bringen. Das ist nicht ganz einfach, stellt die Betriebe vor neue Herausforderungen und ist eines der Dinge, die uns in den nächsten Jahren sehr intensiv beschäftigen wird. Also Lehrlinge aus aller Herren Länder.
Wenn man es dann nochmal umdreht, Stichwort Handwerk hat goldenen Boden. Welche Branchen oder welche Betriebsgattungen, würdest du sagen, wenn die nicht alles falsch machen, könnten die eigentlich zumindest in den nächsten Jahren gut durch den Tag kommen?
Also man kann, es gibt immer wieder, ich sag mal, Unfälle, auch bei Klimabetrieben. Also sind es Unternehmer. Gibt dann immer mal den einen oder anderen Ausfall eines Kunden, für den der Betrieb nichts kann. Also man ist da nie völlig geschützt, auch wenn man einen hervorragende Grundlagen hat. Aber es ist in der Tat so, dass alles, was mit Klima zu tun hat, hervorragende Chancen hat. Also Elektroniker, Heizung, Sanitär, also die SHK-Betriebe, Sanitär, Heizung, Klima, die Kälte, Klima, also alles, was damit zu tun hat, hervorragend. Dachdecker, also alles, was mit Gebäude, Sanierung, Photovoltaik, alles, was da zusammenhängt, hat wirklich gute Chancen. Wir haben ja auch einen Innovationspreisgewinner in unserem Kammerbezirk, der also den Bundesinnovationspreis dadurch gewonnen hat, dass er kombiniert Wärmepumpe und eine vorhandene Verbrennerheizung, ne? Also der dann die Verbrennerheizung sehr weit rausnimmt aus der Energieerzeugung und das durch eine Wärmepumpe so ersetzt, dass das harmonisch super zusammen funktioniert. Das werden wir uns in den nächsten Tagen auch nochmal genauer anschauen. Und wir haben auch vor, da mit der Ministerin mal einen Besuch zu machen. Daniela Schmidt ist da sehr interessiert an diesen Tatsachen. Und das, glaube ich, wird ein Renner.
Nochmal ganz kurz Stichwort junge Leute, Nachwuchsgewinnung. Kannst du das in Zahlen fassen? Wie viele Lehrstellen sind offen? Wie entwickelt sich das oder hat sich das vielleicht über die letzten Jahre auch entwickelt? Wohin geht da der Trend?
Der Trend geht nach unten. Wir haben, also abgesehen von Corona, in dieser Zeit hatten wir, ich glaube, 10% weniger Lehrlinge. Ein bisschen was wieder aufgeholt. Wir können etwa sagen, 3-4% verlieren wir jedes Jahr. Das ist so der Durchschnitt der letzten Jahre. Wir sind derzeit bei ungefähr noch 8.000 Lehrlingen im Kammerbezirk beim Handwerk. Und wir waren natürlich aus ganz anderen Zahlen gekommen, also deutlich über 10.000. Und ich glaube, dass es kein Patentrezept gibt, jungen Menschen also diese Wege zu eröffnen. Aber wir werden sehr viel tun, um an allen allgemeinbildenden Schulen, das, was wir schon machen, Handwerk sozusagen und die Chancen, die Möglichkeiten zu propagieren. Ich will mal sagen, auch ohne, dass wir das als Konkurrenz zum Studium sehen. Also wir müssen uns davon lösen, dass entweder oder, sondern es ist immer ein sehr durchlässiger Weg in Rheinland-Pfalz. Das ist auch gut so. Man kann eine Lehre auch einem Studium voranstellen. Man kann auch mit einem Studium einen Handwerksbetrieb übernehmen. Das ist unbedingt und sinnvoll. Und selbst wenn ich jetzt in die Handwerksrollen schaue, also die Betriebe, die ein Bauunternehmer oder sonst irgendwas, da sind sehr viele Diplom-Ingenieure auch dabei aus früheren Jahren. Also das ist überhaupt nicht so, dass das heißt, ja, wenn du eine Lehre machst, dann bleibst du im Handwerk oder dann bist du eingesperrt in einem kleinen Tätigkeitsfeld, das dir noch möglich ist. Wir müssen ein Stückchen mehr zeigen, auch wie offen dieses System ist und dass eine Lehre nie dazu führen kann, eine sehr einseitige Berufsorientierung nur zu haben. Das ist eben eines der wichtigsten Punkte.
Die Zahlen, die du nennst oder genannt hast, 10.000, 8.000, Da kann man ja sagen, das ist eigentlich so der ganz normale demografische Korridor, in dem wir alle drin sind. Wie gleicht sich das denn aber spezifisch im Handwerk aus? Also machen dann Betriebe zu, hilft da die Technik, die ja eben doch auch nicht überall, aber manchmal den Menschen, die Menschen einfach auch ersetzt oder sie unterstützt. Wie gleicht sich das aus aufs Ganze?
Also in der Tat ist es eben so, dass durch Optimierungen in den Betrieben, Digitalisierung auf der einen Seite und jetzt vermehrt versuchen wir natürlich auch KI zu erklären, also welche Möglichkeiten gibt es beispielsweise in dem Anrufverhalten. Also wir möchten nicht, dass Servicetechniker angerufen werden an einem Samstag, weil die Heizung steht, wenn es nicht nötig ist. Ne? Und da muss man so ein bisschen einen Filter vorsetzen. Und da gibt es Systeme, die dann eben dem Kunden schon so bestimmte Fragestellungen geben, die er selbst überprüfen kann. Und erst wenn diese Fragestellungen beantwortet sind, dann haben wir dadurch gereicht zum Servicetechniker. Weil ein Engpass ist tatsächlich die Menschen, die also in der Freizeit dann arbeiten müssen. Also man erwartet eben als Heizungs-, Sanitär-, Klimatechniker auch an einem Wochenende mal seine Ruhe zu haben sozusagen. Und ich glaube, da muss man sehr viel zeigen, was es gibt am Markt. Wir erfinden diese Sachen ja nicht neu, sondern es sind ja Unternehmen, die dafür zur Verfügung stehen, die solche intelligenten Lösungen entwickeln und die dann Filter vorsetzen, um bestimmte Arbeiten zu erledigen. In der Vermessung, in der Technologie bei Bauunternehmen beispielsweise ist es dann so, dass vielleicht nicht mehr 3 Leute an einem Bagger stehen müssen, um einen Graben auszuheben, weil eben der Bagger durch genaue GPS-Koordinaten weiß, wie tief eben er graben muss, ohne dass dann jemand direkt an der Schaufel steht. Also solche Beispiele, die haben wir auch in dem Technologiezentrum bei uns, wo man eben sagen kann, wenn du dieses Modell einsetzt, wenn du dieses System einsetzt, sparst du einen Mann vorne an der Schaufel sozusagen, der dann eben guckt, dass da keine Leitung liegt. Ne? Also man kann, wenn der Verlegeplan stimmt, auch genau darauf vertrauen.
Setzt an manchen Stellen zumindest voraus, dass natürlich auch die Kundschaft mitgeht, die dann eben auch sagt, nein, auch wenn bei mir samstags vielleicht nur so ein kleineres bis mittleres Problem an der Heizung ist, ich lasse mir das erstmal auf technologischem Weg nahebringen, bevor ich dann schon wieder warte, dass der kundige Handwerker mit dem Werkzeugkasten bei mir klingelt. Das ist aber ein Thema, was eigentlich auch die gesamte Gesellschaft hat. Lass uns zum Abschluss, das ist ja ein Wandel, der ist groß, der wird anhalten. Lass uns zum Abschluss noch einmal versuchen, den Blick nach vorne zu drehen. Ihr werdet dieses Jahr 125 Jahre alt als Kammer. Wo steht denn das Handwerk dann, wenn die Kammer 150 Jahre alt sein wird? Haben wir dann nur noch mit KI zu tun? Und
nein.
Was ist, wo glaubst du, wo geht der Weg hin?
Also ich hoffe, dass es sehr leistungsfähige Betriebe gibt. Leistungsfähigkeit könnte etwas mit einer Größenordnung zu tun haben, die ein Betrieb hat. Also es gibt immer optimale Betriebsgrößen im Handwerk. Da müssen wir dran arbeiten. Vielleicht auch weniger Betriebe mit stärkeren Leistungsportfolios. Möglicherweise, denke ich, ist das ein Weg, der passieren wird. Dass sich die Kundenerwartungen gehen ja auch in die Richtung, dass ich möglichst viel Leistung aus einer Hand bekommen will. Also dann eben diese mehrfach sozusagen Meister in einem Betrieb vereint. Das erleichtert natürlich auch die Zusammenarbeit auf den Baustellen, muss man auch sagen. Wir werden mehr
in der Medizin versorgen.
Ja, also Ähnliches könnte ich mir vorstellen, dass das passiert. Trotzdem glaube ich, dass die Menschen, die fürs Handwerk arbeiten, nach wie vor einen Bezug zu dem Unternehmen und zu ihren Chefs haben wollen. Also im Handwerk ist es ja besonders wichtig, dass man das Produkt am Ende des Tages sieht. Also das ist ja das Schöne im Handwerk. Also wenn wir am Schreibtisch aufstehen, dann ist man ja gar nicht, was da jetzt am Tag wirklich, sagen wir mal, vollbracht ist. Das Tagewerk eines Handwerkers ist das Wunderbare. Er sieht ja, was er gemacht hat und ist dann manchmal sehr zufrieden, manchmal weniger zufrieden. Es hat ja auch mal was nicht geklappt, aber er hat ein unmittelbares Feedback. Ich glaube, das ist der Schlüssel, um eben dann auch Menschen zu gewinnen, die Lust haben, etwas zu tun und etwas zu, ein Gewerk zu vollbringen. Und wenn wir Technologie dazu passend einsetzen, und das versuchen wir zu unterstützen mit dem Kompetenzzentrum zur Digitalisierung bei uns im Haus, und dann, denke ich, hat das Handwerk auch eine hervorragende Zukunft in dem Jahr. Also wird dann eben die entsprechende Qualifikation auch da sein. Handwerk wird das überleben. Handwerk braucht KI zur Unterstützung. Handwerk wird nicht eliminiert durch KI.
Das glauben wir alle nicht. Und wir wünschen euch diese gute Zukunft, die du gerade beschrieben hast. Auf dem Weg dahin wünschen wir euch aber auch jetzt im Jubiläumsjahr alles Gute, nicht nur beim Feiern, aber dabei eben auch bei allen Aktivitäten, die ihr noch vorhabt, die du eben auch geschildert hast. Ich danke dir sehr herzlich, lieber Ralf, dass du bei uns warst. Ich danke dir für das Gespräch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Das war eine Premiere, die Sie heute verfolgt haben, nämlich die Premiere von RZ Insight Wirtschaft. RZ Insight kennen Sie schon, das ist unser Nachrichten- und Informationspodcast hier bei der Rheinzeitung. Und wir wollen beginnend mit heute in Zukunft auch immer mehr uns wirtschaftlichen Aspekten widmen. Und dazu hatten wir heute wirklich einen sehr kompetenten Gesprächspartner hier aus gegebenem Anlass. Gespräch hat hoffentlich nicht nur mir viel Spaß gemacht. Danke, dass du bei uns warst, Ralf. Wir werden natürlich auch über eure Gala und alles, was sich da drum herum rankt, nicht nur in gedruckter Form, sondern auch digital berichten, so wie sich das gehört. Für heute machen wir hier Schluss und wünschen Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag.
Vielen Dank, Lars. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Dankeschön.